Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu Ask Me Anything. Und damit startet Payment & Banking ein neues, regelmäßiges Format. Bekannte Gesichter, Akteure der Szene und inspirierende Persönlichkeiten der Fintech-Branche kommen hier künftig zu Wort. Das Besondere daran, nicht wir, das Team von Payment & Banking, denkt sich die Fragen aus, sondern ihr, unsere Community. Regelmäßig werden wir euch künftig immer wieder über unsere zahlreichen Kanäle auffordern, uns Fragen zuzusenden, und zwar jene, die ihr unserem Interviewgast schon immer einmal stellen wolltet. Von A wie Aktien bis Z wie Zinsverfall. Zum Auftakt konnten wir eine wirklich spannende Persönlichkeit gewinnen. Caroline Gabor, sie ist Managing Director bei Findeep und stellt sich den Fragen unserer Kollegin Christina Casala, die sich mit der Powerfrau zum Interview in den neuen Räumlichkeiten von Findeep in Berlin getroffen hat. Und damit viel Spaß!
Bitte stell dich doch noch mal einmal ganz kurz vor. Was hast du gemacht? Wer bist du? Welchen Hintergrund hast du?
Gerne. Ich bin Caro, ich bin Geschäftsführerin bei Findeep und entwickle hier die Ideen für die neuen Geschäftsmodelle, Standalone oder aber auch mit Partnern, das in Deutschland und aber mittlerweile auch ganz Europa. Vom Hintergrund bin ich Bankerin, habe 10 Jahre für BCG gearbeitet, mit dem Fokus auf Banken, Versicherungen, M&A. Und seit 2012 bin ich so in der digitalen Welt unterwegs, habe 2 Unternehmen geführt. Das eine ist Toptarif, das erste Venture von Rocket Internet, Fokus auf Vergleichen, ähnlich wie Check24. Und das andere war Autohaus24, eine Neuwagenplattform, wo wir quasi tatsächlich Neuwagen am Telefon verkauft haben über eine Konfiguration auf der Website. Und da durfte ich dann 2 Jahre lang die Frau sein in Deutschland, die die meisten Neuwagen verkauft. Sehr spannend. Beide Unternehmen haben verkauft. Das eine ging an Verivox, die Nummer 2 in dem Markt, und das andere an Sixt, den Autovermieter oder mittlerweile Mobilitätsplayer weltweit. Und seit 3 Jahren bin ich wieder in meiner Lieblingsbranche, der Finanzindustrie, und darf jetzt endlich, weil die Branche mal reif ist dafür, die Dinge vom Kunden her denken und die Produkte und die Prozesse für Konsumenten und Unternehmen besser machen, was mir unheimlich Spaß macht.
Das Format zeichnet ja aus, dass die Fragen nicht ich mir ausgedacht habe, sondern an unsere Community. Ich habe eine Reihe an Fragen mitgebracht. Ich würde erstmal gerne mit Fragen anfangen, die zunächst sehr allgemein sich zu der Fintech-Szene oder rund um die Fintech-Szene sich handeln. Ganz grundsätzlich, wie bewertest du den Fintech-Standort Deutschland?
Eine spannende Frage. Also wenn man sich mal so anschaut, Fintech-Aktivität in den letzten Jahren, ich glaube, wir haben jetzt über 1000 Fintech-Unternehmen in Deutschland. Das heißt, die Aktivität ist extrem hoch. Also endlich mal eine Branche, wo sich die Deutschen trauen zu gründen. Spannend auch zu sehen, welche Modelle entstanden sind in den letzten Jahren und wie, welche Wellen auch entstanden sind, von immer sehr stark B2C-Fokus hin zu dann B2B2C gewollt oder gezwungen, weil B2C nicht funktioniert hat, vielen Partnerschaften zwischen etablierten Banken, Versicherungen, den Fintechs und den Insurtechs, immer stärker in Richtung Plattformgeschäftsmodelle. Und jetzt sieht man aber auch schon zunehmend eine Konsolidierung im Markt. Viele Modelle bekommen kein Geld mehr, weil sie nicht die nötige Traction gebracht haben, was einfach unheimlich schwer ist, in dieser Branche das Vertrauen von Kunden zu gewinnen und da eine Marke aufzubauen, die dann irgendwann mal sozusagen viele Kunden anzieht, die du einfach brauchst, um solche Geschäftsmodelle profitabel zu bekommen. So, also das ist spannend, was passiert. Ich hoffe, dass dieser Fintech-Markt Deutschland bald sich hinentwickelt zu einem Fintech-Markt Europa. Weil alle Plays, die wir uns da so vor Augen führen, werden nur funktionieren nachhaltig, wenn sie eine entsprechende Marktgröße haben. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Ansinnen jetzt mit Findeep, die Modelle immer, immer weiter auf europäische Märkte auszurollen.
Beschäftigt sich die Fintech-Szene und die Branche zu sehr mit sich selbst, statt mit dem Endnutzer oder dem Verbraucher?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich mal ab und an bei Twitter vorbeischaue, was ich nicht so häufig tue, dass wenn einfach ein paar Fintech-Gründer weniger twittern, sondern vielleicht mehr sich auf ihr Geschäftsmodell fokussieren würden, wir vielleicht auch ein paar mehr erfolgreiche Modelle hätten in diesem Markt. Bewusst provokant, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Außendarstellung sozusagen nicht unbedingt was mit dem Innenleben zu tun hat. Das heißt, das ist sicherlich ein Thema und das sehen wir ja auch in einigen Geschäftsmodellen, die nicht fokussiert oder funktioniert haben. Gleichzeitig ist es natürlich wiederum auch so, wenn wir nicht nach außen gehen mit den Dingen, dann werden wir es natürlich auch nicht schaffen, dass die Konsumenten oder auch Unternehmen als Zielgruppe darauf aufmerksam werden. Weil das ganze Thema Edukationsniveau, gerade in Deutschland, was Finanzprodukte angeht, was brauche ich eigentlich, ne, um gut abgesichert zu sein und für meine Rente zu sparen, ist relativ niedrig. So, das heißt, die Kommunikation nach außen, vielleicht weniger sozusagen in unserer Fintech-Bubble, sondern viel stärker mal in Richtung Financial Education, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, das wäre ein Move, den ich unheimlich begrüßen würde.
Mhm. Jetzt berätst du ja gleichzeitig auch das Finanzministerium. Kannst du zwei, drei Worte dazu sagen? Wann hast du für sowas noch Zeit und was ist deine Motivation, das zu tun?
Ja. Also ich mache das mit ganz großer Freude, wobei ich auch nie gedacht hätte, dass ich sowas jemals sage. Aber ich habe das Gefühl, dass im Finanzministerium mit diesem Fintech-Rat, der da ins Leben gerufen wurde, exakt in die richtige Richtung gedacht wird. Auch die machen sich Gedanken, wie man den Finanzstandort Deutschland / Europa aufrechterhalten kann, gegen viele Player sozusagen ein Gegengewicht bauen kann, die eben aus den USA oder China kommen und unsere Datenschutzrichtlinien und regulatorischen Rahmenbedingungen eben nicht einhalten. So, das heißt, da ist einfach eine Ungleichheit in der, im Wettbewerb an der Stelle. Und darum geht es eigentlich auch in diesem Fintech gerade nach vorne gerichtet, über die neuen Geschäftsmodelle zu sprechen und eine Regulatorik zu schaffen, die einerseits unsere europäischen Datenschutzrichtlinien einhält und Regularien einhält, es gleichzeitig aber den neuen technologiebasierten Geschäftsmodellen nicht ungleich schwerer macht, Lösungen in den Markt zu stellen, die sie dann eben ihren Kunden anbieten. Das macht total Spaß, da sind in den letzten Jahren auch tolle Leute dazu gekommen im Finanzministerium, wie Levin Holle, mit dem ich 10 Jahre bei BCG gearbeitet habe, oder einem Jörg Cookies, der von Goldman Sachs kommt. Das sind eigentlich so die beiden Denker in diesem Finanzministerium, deswegen macht das unheimlich Freude. Und der Kreis der Leute, die in diesem Fintech-Rat sitzen, ist das Who is Who der Fintech- und Bankenszene, deswegen ist das einfach ein klasse Gremium. Wann hat man Zeit für sowas? Hat man natürlich nicht, die muss man sich nehmen und das Zauberwort heißt Priorität oder Priorisierung und das muss man dann irgendwie hinbekommen. Dafür kann man dann eben mal eine andere Sache nicht machen.
Wie kommt man da rein? Meldet man sich dort freiwillig? Wird man berufen?
Man wird tatsächlich berufen. Die rufen einen an oder man kriegt so eine schicke E-Mail und man wird gefragt und dann wird man, glaube ich, es gibt jetzt, glaube ich, eine neue Regelung, dass man eben für eine gewisse Zeit dort reinberufen wird. Ich glaube, die Zeit der sozusagen der Regierungskoalition, die gerade regiert, ist dann auch die Laufzeit der Fintech-Rat-Mitgliedschaft. So habe ich es zumindest verstanden.
Okay. Jetzt gibt es ja gefühlt so einen Wettlauf zwischen Banken und Versicherungen. Wen siehst du gerade weiter vorne?
In Bezug auf Wettlauf Banken versus Versicherungen? Also
genau.
Im Sinne von, wer wird überleben oder wer hat eine Chance, sozusagen wettbewerbsfähig zu bleiben? Oder?
Na, vor allen Dingen auch im Sinne der Digitalisierung. Mhm. Also wer ist sozusagen aufgeschlossen? Das sind ja beides so alte Dickschiffe im Grunde.
Ja.
Und beide müssen sich ja nun sehr öffnen. Was würdest du sagen? Wer ist da aufgeschlossener? Wer hat die Nase vorne?
Ja, also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es sind ja unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist, den Banken geht es einfach finanziell sehr viel schlechter als den Versicherungen. Die Versicherungen haben ein Geschäftsmodell, das auf Jahrzehnte angelegt ist und die großen Lebensversicherungsportfolien, die einfach noch ein Schweinegeld verdienen, sind sozusagen das Backbone der meisten Versicherer hier in Deutschland. Damit wird einfach wahnsinnig viel Geld verdient noch. Das heißt, den Versicherungen geht es gut. Den Banken geht es seit der Finanzkrise, die übrigens die Versicherungen nie erlebt haben in der Form, sehr viel schlechter und aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes funktioniert das klassische Bankgeschäft, ich nehme Einlagen rein und gebe Kredite aus, einfach in der Form nicht mehr. Mhm. Oder nur für Häuser, die wirklich sehr, sehr schlank sind in den Operations und in der Technologie und deswegen dort ausreichend Marge bekommen können in diesem Geschäft. Deswegen waren die Banken deutlich früher gezwungen, an das ganze Thema Digitalisierung ranzugehen, was das Thema Automatisierung der eigenen Prozesse angeht und zum Zweiten neue digital basierte Geschäftsmodelle. So. Die Versicherer hingegen sozusagen operieren da eher aus einer Position der Stärke heraus, sind aber natürlich auch mit deutlich tieferen Taschen gesegnet. Das heißt, wenn die etwas tun, dann auch natürlich nochmal mit einem deutlich größeren Budget und damit dann vielleicht auch zum Teil größeren Schlagkraft. Also wenn man sich die Investments beispielsweise anschaut, Banken versus Versicherungen in Finanztechnologieunternehmen, da haben die Versicherungen momentan die Nase vorn und stecken dort viel mehr Geld rein, wahrscheinlich weil sie es auch haben. So. Ich würde sagen, Finanzstandort Deutschland, bis auf wenige Ausnahmen, stellt die Bankenszene dort aktuell ein absolutes Trauerspiel dar. Und es kann nicht viele geben, die da überleben. Das ist eine Katastrophe, wie viele Fehler dort gemacht wurden in den vergangenen Jahren. Ob man das jetzt heilt mit politisch vorgegebener Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, die dann über die nächsten Jahre sich nur mit sich selber beschäftigen, bin ich sehr gespannt, aber das ist ein absolutes Drama. Auf der Versicherungsseite, das ist ein noch größeres Low-Involvement-Produkt für Kunden. Das ist der Druck der Konsumenten, dass die sich so einer State-of-the-Art User Experience annähern und so weiter, nicht so groß ist wie im Bankenumfeld. Aber das wird auch kommen. Und da gibt es bei vielen Versicherern tatsächlich jetzt auch echte große Investitionen in die Kernsysteme, die wahrscheinlich die Produkte flexibler und besser machen. Deswegen habe ich da tatsächlich eher noch die Hoffnung, dass der ein oder andere große Player, wie eine Allianz, die sicherlich eine Vorreiterrolle spielen, durchaus unternehmens- und überlebens- und wettbewerbsfähig sind. Bei den Banken mache ich mir echt Sorgen.
Hast du ein Gefühl für Zeiträume? Was würdest du sagen? Wie lange kann das so noch weitergehen, bis quasi sich entscheidet, hopp oder top?
Ja, na, da wird ja viel auch jetzt am Kapitalmarkt passieren, sozusagen, wenn also sagen weiterhin die Marktkapitalisierung der großen Häuser sozusagen in Deutschland gegen Null geht, sage ich mal ganz drastisch, wenn man sich die Aktienkursverläufe angeht, dann sind die natürlich natürliche Übernahmekandidaten, entweder von Private Equity Häusern, die dann wieder auf die Kosten schlagen sozusagen, viel Arbeitsplatzverlust entsteht, aber wenig Innovation, oder von großen Playern, ne, so eine BNP Paribas, wenn man sich das mal anschaut in Frankreich, wie stark die durch Übernahmen in Europa gewachsen sind und was für ein toller Player die auch in Deutschland mittlerweile sind. Klassischer Übernahme-Player, der vielleicht das Zeug aufkauft und modernisiert sozusagen und Innovationen bringt. Also das ist sicherlich eine Prognose. Wie lange das dauert? Man überschätzt ja immer sozusagen das Kurzfristige, unterschätzt das Langfristige in der Prognose. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch 5 Jahre uns diese Situation anschauen können.
Es wird jetzt sehr schnell gehen, meinst
du? Das wird jetzt eher schnell gehen, glaube ich auch.
Na, du hast es ja jetzt quasi schon ein bisschen beantwortet. Welche Fehler begehen denn deiner Meinung nach etablierte Banken?
Na, ich glaube, ein Fehler ist sicherlich, dass man davon ausging, dass sich das Zinsniveau mittelfristig verändert. Deswegen haben viele Banken darauf gewettet, dass sie mit ihrer bestehenden Kostenstruktur wieder in auskömmliche Eigenkapitalrenditen kommen. Wenn man sich das anschaut, ist diese Wette komplett schiefgegangen. Und es ist eigentlich zu spät, jetzt zu restrukturieren, auf moderne Systeme zu setzen, Prozesse zu automatisieren. So, jetzt haben wir eigentlich den Salat. Und die Banken können sich faktisch die großen Investitionen nicht leisten, ne? Also, die Commerzbank hatte mit Copernicus eine tolle Idee, nämlich dieses M-Bank-System auszurollen auf Comdirect und Commerzbank. Ist ja eine der besten mobilen Banken in Deutschland. Die sind ja besser als Number 26, wenn du mich fragst. Das hat aber so ein Vermögen gekostet, warum auch immer, mag ich nicht einzuschätzen, dass sie es stoppen mussten, weil sie die Kohle nicht haben. Und das ist natürlich ein Drama. Das ist einfach zu spät.
Jetzt gab es ja neulich eine Studie, da ging es darum, habe ich gelesen, der Mittelstand in Deutschland ist unzureichend sozusagen auf die Digitalisierung vorbereitet. Dann habe ich einen Kommentar gelesen, das war ganz spannend, da ging es dann darum, man vorzuschlagen, man sollte doch die Geschäftsführer des Mittelstandes mal in Digitalunternehmen ein Praktikum machen lassen. Jetzt denken wir mal weiter, der Bankvorstand darf bei Finlieb ein Praktikum machen.
Hatten wir schon.
Hattet ihr schon?
Hatten wir
was
schon.
Habt ihr ihm beigebracht?
Ja, also das ist total spannend. Ich glaube, das Erste, was die Menschen hier lernen, ist sozusagen die Art und Weise, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Nämlich nicht über stundenlange Alignment-Meetings mit unterschiedlichsten Bereichen, die eine Vielzahl von politischen, aber wenig inhaltlichen Interessen haben. Das gibt es hier einfach nicht. Wir haben klare Entscheidungsgrundlage, wie wir uns sozusagen Themen anschauen und unter welchen Kriterien wir beispielsweise ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Und das ist etwas, was so ein Bankvorstand unvorstellbar ist. Denn in Vorstandssitzungen heute werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Das findet einfach nicht statt. Da wird palavert. Es geht hauptsächlich um das ganze Thema Regulatorik. Das ist auch der größte Angstmacher für die Vorstände. Aufgrund von einer sozusagen protokolliert getroffenen Entscheidung gegen irgendwelche Regularien zu verstoßen und damit sozusagen mit einem Bein im Knast zu sein. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Grund. Und dann hast du natürlich diese ganze Politik, die dort in diesen Großunternehmen eine Rolle spielt und deswegen unheimlich lange Entscheidungsprozesse bedarf und dann häufig auch zu faulen Kompromissen führt. Also sehen wir ja immer, wenn dort Innovationen entwickelt werden, die werden dann mit 20 Abteilungen abgestimmt, diese innovative Idee. Und am Ende kommt ein fauler Kompromiss raus, der ganz sicher nicht das ist, was der Kunde nachher haben will. Also auch diese kundenzentrierte Art und Weise zu denken, ist etwas, was für die meisten Vorstände gar nicht vorstellbar war.
Wie lange war euer Praktikant in Anführungsstrichen da?
Ach, das war sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten mal so einen, der war, glaube ich, 4 oder 6 Wochen bei uns sozusagen. Und da ging es auch darum, wollen wir den vielleicht gewinnen? Und muss man auch sagen, wahrscheinlich ist es für die allerwenigsten überhaupt denkbar, in so einer Organisation zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir aber auch Top-Beispiele wie ein Roland Volz von der Deutschen Bank, vorher hier mit Mercedes-Benz Bank dort Vorstand gewesen, der perfekt in dieses Findig-Umfeld passt. Also es gibt, es ist nicht aller Hoffnung verloren, es gibt auch ein paar unternehmerische Banker, aber die muss man echt handverlesen suchen.
Okay. Du hattest ja eben N26 selber schon kurz angesprochen. Für wie sinnvoll oder für wie trügerisch hältst du die Jubelmeldung über N26 in Bezug auf die Fintech-Szene? Tut es ihr gut, dass man das Gefühl hat, ist alles wunderbar, oder hilft es dem Standort, dass wir so Leuchttürme haben?
Jedes erfolgreiche Fintech-Unternehmen in Deutschland hilft jedem anderen Fintech-Unternehmen, weil es einfach beweist, dass die Geschäftsmodelle funktionieren und dadurch einfach mehr Kapital attrahiert wird für weitere Geschäftsmodelle, die es eben auch schaffen wollen. Ich freue mich über jeden Erfolg, am meisten natürlich der Finib-Unternehmen, aber genauso auch über Dritte wie Number 26. Also insofern wünsche ich denen und uns allen, dass die einfach brutal erfolgreich werden.
Es findet aber kein sozusagen ein verschobener Blick der Investoren statt, dass nur auf einige wenige geschaut wird. Du sagtest gerade, es tut der ganzen Szene gut.
Ja, was ja passiert ist natürlich, und so hat das auch in allen anderen Branchen diesen Ablauf gehabt, das ist nach einer Zeit, ne? Ich meine, diese Fintech-Szene ist jetzt, je nachdem wie man rechnet, ab wann 4, 6, 8 Jahre alt, es wird sich irgendwann konsolidieren. Es kann nicht sein, dass von den 1000 Fintech-Unternehmen in Deutschland, vielleicht ist die Zahl sogar falsch, das ist die letzte, die ich im Kopf hatte, alle erfolgreich werden. War ja absurd. Wir haben jetzt schon irgendwie zu viele Banken, nämlich 1000, glaube ich, oder sowas, hier in Deutschland. Die können nicht alle erfolgreich werden. Das wäre Quatsch. So, das Scheiterungsrisiko ist in der Fintech-Branche genauso hoch wie in jeder anderen Branche, die sich zuvor digitalisiert hat. Und natürlich wird es eine Konsolidierung geben, hin zu wenigen Playern auf der Konsumentenseite, auf der Unternehmensseite, in den B2B2C-Modellen. Denn alles hat mit Technologie und damit auch mit Skalierung zu tun. Und wenn wir glauben, dass gerade auch in dieser Bankenversicherungswelt Plattformen gewinnen, wie in vielen anderen vorigen Branchen auch, dann zeichnet sich eine Plattform vor allem dadurch aus, dass sie möglichst viele Anbieter und Nachfrager zusammenbringt. Das heißt, Größe spielt in hier eine immense Rolle. Deswegen ist auch dieses ganze Thema Europa oder vielleicht auch globale Modelle hier so wichtig. Das heißt, es werden nicht wahnsinnig viele es dann auch schaffen können, aufgrund dieser Logik.
Wer wird denn deiner Meinung nach die nächsten Investorenrunden stemmen?
Wir haben sicherlich ein paar Portfoliounternehmen, die nächste Runden anstehen haben in den nächsten 12 Monaten.
Ich meine jetzt investorenseitig, wer wird sozusagen international in den...
Ah, so verstanden, genau. Also, was man ja jetzt schon sieht, ab Series B fortfolgende, sind das ja hauptsächlich Investoren, die nicht mehr aus Deutschland kommen.
Eben.
Zum Teil auch nicht aus Europa. Das meiste Geld kommt eigentlich aus Asien. Auch wir als Finib haben mehr japanischen Anteilseigner an Finnlieb als Player aus Deutschland. Das ist schon bezeichnend. Genau. Mhm. So sehen wir das auch bei den Portfoliounternehmen bei Finnlieb und aber auch außerhalb. Das heißt, das Geld wird leider tatsächlich wahrscheinlich aus Asien kommen, vielleicht auch von US-Fonds, aber das Geld von US-Fonds stammt ja auch zum großen Teil aus Asien. Das heißt, die Herkunft ist immer das Gleiche. Dort sind eben große Growth Funds, die Europa als Ziel erklärt haben, und dort rein zu investieren mit ganz anderen Ticketgrößen und auch einer anderen Risikobereitschaft. Es ist wahnsinnig schade, dass sich in Deutschland und Europa solche Fonds nicht etabliert haben in der Größenordnung. Das ist traurig. Ich hoffe, dass da irgendwann mal was entsteht in dieser Richtung, aber das ist momentan echt nicht abzusehen.
Hast du eine Lösung dafür?
Ich habe dafür keine Lösung. Ich habe dafür keine Lösung. Also ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen zu sagen, gibt es eine Selbstverpflichtung von den großen Finanzplayern in Deutschland und Europa zu sagen, so und so viel Kapital stellen wir pro Jahr dieser Szene zur Verfügung, weil letztendlich bauen diese Geschäftsmodelle unseren Hedge zu unserem bestehenden Geschäftsmodell, und der Finanzstandort Europa kann nur überleben, wenn wir sozusagen auch Innovationsführer sind. Das ist eine Möglichkeit, das kann man natürlich auch noch steuerlich subventionieren, wenn man will, ne? Was immer hilft. Aber ich glaube, ohne so eine Selbstverpflichtung werden wir nicht in der Lage sein, dieses Geld zu attrahieren, was es dann braucht in diesen späten Phasen, um da richtig Champions aufzubauen.
Siehst du da Bestrebungen seitens europäischer Seite, in die Richtung zu
überhaupt
denken?
Überhaupt nicht. Die Europäer beschäftigen sich die ganze Zeit nur damit, wie man die großen Player sozusagen von anderen Märkten hier möglichst draußen halten kann. Das ist natürlich relevant, sich über das ganze Thema Regulatorik und Datenschutz Gedanken zu machen von Playern, die hier mit Konsumentendaten machen, was sie wollen. Davon bin ich auch kein Freund. Ich habe zum Beispiel auch keinen Facebook-Account. Habe ich ganz früh entschieden, das nicht zu machen. Mhm. Im Endeffekt jetzt echt eine weise Entscheidung. Ja, es war mir damals nicht so klar, als ich noch jung und naiv war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht gut. So. Das heißt, das ist gerade eher das Thema. Besteuert man die, ne? Lässt man die nicht hier rein und was auch immer. Das ist total relevant, aber man muss natürlich nicht nur defensiv, sondern auch proaktiv drüber nachdenken. Wenn wir die nicht reinlassen wollen, gibt es trotzdem Bedarf der Konsumenten, ihre Dinge mit Plattformen, also ihre Alltagsthemen mit digitalen Plattformen zu handeln. Ja. Also brauchen wir auch in Europa diese digitalen Plattformen. Und wie entstehen die? Indem man eben viel Geld zur Verfügung stellt, damit solche Plattformen aufgebaut werden. Und das schaffen wir eben nur mit den entsprechenden Kapitalgebern auf der Venture Capital, Growth Fund und strategischen Investorenseite. Und dann das Zweite, glaube ich, viel eher in Europa als uns ernst tun.
Weil du sagst, also weil wir ja eingangs über das Finanzministerium sprachen, wie weit sind denn solche Themen bei euch relevant? Wird sowas diskutiert?
Das wird ganz offen diskutiert, definitiv. Aktuell sind wir vor allem beschäftigt mit tatsächlich regulatorischen Themen, die es diesen Geschäftsmodellen, die wir alle entwickelt haben, ermöglichen, wirklich auch groß zu werden und nicht über Hürden zu stolpern. An Themen dran, wie jetzt gerade vor kurzem diese Richtlinie zum ganzen, oder dieser Vorschlag zum ganzen Thema Cloud-Hosting für Finanzdienstleister, wo bisher die Regulatorik einfach wahnsinnig schwer war, wie man das erfüllen muss als Bank, wenn man beispielsweise mit Fintech arbeitet. Da sind wir also jetzt einen Riesenschritt vorangekommen. Das sind die Themen, auf die wir uns momentan fokussieren. Sozusagen, das ist erstmal die Hausaufgaben, die stehen müssen. Bevor wir uns den großen europapolitischen Themen dann widmen.
Steht aber auf der Roadmap.
Das steht für mich auf jeden Fall auf der Roadmap. Okay. Ich denke, für viele meiner Kollegen auch in diesem Rat.
Okay, du sagtest vorhin, du hast keinen Facebook-Account. Wo trifft man dich denn in den sozialen Netzwerken?
LinkedIn und Twitter. Sind die beiden Dinge. Instagram habe ich auch nicht. Da bin ich gespannt, ob meine Töchter das irgendwann anfangen. Dann werde ich das sicherlich ein bisschen lernen.
Muss man dann zwangsläufig ein bisschen begleiten, wenn...
Na, ich denke schon. Ne? Also so wie ich vorhin über meine eigene Naivität gesprochen habe, ist wahrscheinlich, meine Kinder sind jetzt 10 und 8 Jahre alt, wenn die dann damit irgendwann anfangen, ne? 12, 13, wann auch immer das kommt, hoffe ich nicht früher, dann versteht man ja diese Konsequenzen gar nicht dessen, was man dort im Netz teilt. Und das ist ja durchaus auch eine Gefahr. Ne? Also ich glaube, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja gerade zu so einer extremen, nach außen Liking-Kultur, dass es eigentlich nur noch darum geht für junge Mädchen, wie sie eigentlich aussehen, Puppengesichter, ne? Mhm. Und dieses ganze Thema, Jungs liefern sich Battles, wer kann irgendwie eine Flasche Wodka auf Ex trinken mit 13, 14, das finde ich schon erschreckend. Das macht mir auch echt Sorge in unserer Gesellschaft. Und ich versuche meine Kinder da jetzt schon so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ich hoffe, dass sie da einen guten Job machen. Ja. Vielleicht sogar schwerer als ein Fintech zu bauen.
Dachtest du, du hast zwei Töchter? Möchten wir ein bisschen was von dir privat erfahren? Du sagtest, sie sind 10 und 8. Genau. Ich stelle mir das morgens sehr stressig vor, wie die sind ja dann schon schulpflichtig und du musst dann zur Arbeit. Wie sieht denn so ein Morgenritual bei euch im Hause Gabor aus?
Ja, ja, das ist eigentlich total nett bei uns morgens. Also wir stehen tatsächlich ein bisschen früher auf, denn mir ist wichtig, dass wir auch noch gemeinsam frühstücken und Zeit miteinander verbringen und dann steigen wir zusammen in die S-Bahn und die beiden verabschiede ich dann sozusagen an ihre Haltestelle und die laufen dann den Rest alleine und ich fahre ins Büro. Ich bin meistens so gegen Viertel nach 8 hier im Büro und starte dann meinen Tag. Das heißt, morgens ist tatsächlich gar nicht mehr so stressig. Wahrscheinlich, weil die jetzt auch einfach so alt sind, dass sie vieles einfach alleine können. Das macht das natürlich anders. Also mit 3 und 5 sah die Welt noch ein bisschen anders aus.
Ja, das denke ich mir. Aber gibt es so etwas, du musst morgens eine Zeitung lesen oder ist der erste Blick quasi erstmal noch, bevor du deine Beine aus dem Bett schwingst, schon mal die E-Mails checken?
Das mache ich tatsächlich nicht. Also das erste Mal, dass ich auf die E-Mails schaue, ist, wenn ich meine Kinder verabschiedet habe, weil ich gerne möchte, dass die lernen, dass es einfach private Zeit gibt, wo dieses Ding aus ist und dass es eben Jobzeit gibt. Mhm. Ritual morgens ist bei uns eher sozusagen, dass wir, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, das aktuelle Buch miteinander lesen, das wir lesen, gerade eben die Harry Potter Teil, letzter Teil, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Super spannend, ich habe die nämlich gar nicht gelesen als jüngere Frau und macht unheimlich Spaß, das jetzt mit den beiden zu lesen.
Du liest vor?
Ich lese immer noch vor und die lesen beide natürlich auch selbst schon, ne? schon lange, aber es macht doch immer noch Freude, ein gemeinsames Buch zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und das Schöne ist ja, bei Harry Potter lernt man viel über Freundschaft.
Das stimmt.
Das ist eine der Kerndimensionen im Leben, die ich auch selber so erfahren habe, dass es eben wichtig ist, seine Freundschaften zu pflegen. Vielleicht gar nicht so viele, aber die paar, die man hat, die wichtig sind. Und das lernt man da sehr, sehr gut. Vertrauen, Freundschaft. Mhm. Und deswegen ist es schön, darüber zu sprechen.
Ja, das sind tolle Bücher. Das finde ich auch, genau. Was ist denn dein Buchtipp gerade? Was hast du gerade gelesen? Das hat dich inspiriert?
Ja, ja. Ich lese gerade ganz aktuell das letzte Buch von Feridun Saymoglu, ein deutscher Autor, der viele Preise ja auch gewonnen hat. Und da geht es um die Geschichte der Frauen. Und der greift also die häufig Lebenspartnerinnen von berühmten Figuren unserer Geschichte auf. Die Frau von Moses, die Frau von Siegfried aus dem Nibelungenlied, die Frau von Judas, der Jesus verraten hat, und beschreibt aus deren Perspektive, wie die das erlebt haben, diese Zeit. Es ist total spannend. Es ist total spannend, das kann ich nur empfehlen. Also sowohl für Männer als auch für Frauen. Es eröffnet noch eine ganz andere Perspektive, warum wir heute immer noch die Diskussion um das Thema Gleichberechtigung haben und warum viele Frauen sich heute immer noch als geringerwertig fühlen, egal eigentlich in welcher Kultur, natürlich in anderen, in weniger westlichen Kulturen als unseren, dann war deutlich schlimmer, wenn man irgendwie gesteinigt wird, nur weil man eben vorehelichen Sex hatte. Ja, das gibt es ja heute noch, kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Das haben wir hier nicht, aber trotzdem gibt es Situationen, wo man sich minderwertig fühlt und das hat einen Grund und das kann man dort nachlesen und das hat eine fantastische Art und Weise gemacht, auch in der Sprache von damals.
Du bist also eher die Sachbuchleserin oder hast du Belletristik am Strand?
Ich bin tatsächlich Belletristikleserin. Sachbuch mache ich wirklich selten, weil man arbeitet ja viele Stunden am Tag und das Gehirn rattert wie ein Wahnsinniger. Ich liebe Belletristik, ich gehe viel ins Theater, ich gehe viel in die Oper, ich gehe viel in Museen, um den Kopf aufzumachen und andere Inspirationen zu bekommen, weil nur dadurch, finde ich, entsteht dann auch Kreativität in meiner Rolle hier dann wieder. Also insofern ist das, und das ist auch eher wie ein Belletristikbuch geschrieben.
Ach so, okay, das klang gerade so nach harter Kost, aber...
Nee, gar nicht. Das ist toll gemacht.
Das heißt, wenn du beschreibst, dass du sehr viel so ins Museum gehst und so, wie gestaltest du deine Zeit als Berufstätige?
Also ich habe unter der Woche ein Modell, was ich jetzt schon seit fast 10 Jahren mache sozusagen. Ich versuche tatsächlich um 18 Uhr zu Hause zu sein. Das heißt, ich versuche den Abend mit den beiden zu verbringen. Und dann sozusagen, wenn die beiden im Bett sind, geht es nochmal los für mich. Calls, Vorbereitung des nächsten Tages, auch mal ein berufliches Abendessen oder eine Veranstaltung. Und das heißt, unsere Woche ist Kinder und Arbeit. Mhm. Punkt. Das ist aber genau aktiv so ausgewählt und macht mir unheimlich Freude. So. Und Wochenende ist dann arbeitsfrei, idealerweise. Mhm. Ich verbringe Zeit mit Freunden, mit meinen Kindern und entsprechend den Dingen, die uns Freude machen.
Ich meine, du wirst ja häufig darauf angesprochen, es gibt so wenig Frauen in der Fintech-Szene, dann dieser Spagat zwischen Beruf und Mutterschaft, mhm. Themen, die bei Männern gar nicht so intensiv thematisiert werden. Wie begegnest du diesen Fragen?
Mhm. Also sehr aktiv, ja. Ne? Also das heißt, ich engagiere mich ja für das Thema. Seit 3 Jahren haben wir dieses Netzwerk Fintech Women in Finance, das genau solche Frauen ja zusammenbringt. Das eine ist, erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen, dass es ja doch ein paar gibt. Das soll dazu führen, dass gerade auf Konferenzen oder Panels mehr Frauen sitzen, die über diese Themen inhaltlich bestimmt genauso gut sprechen können wie ihre Counterparts, ihre männlichen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir wollen einen Austausch unter diesen Frauen schaffen, denn was Männer uns einfach häufig voraus haben, ist das Netzwerken. Das machen wir nicht so gut. Und wenn wir netzwerken, dann sprechen wir wieder irgendwie über die Babysitter-Auswahl und nicht über den Job und helfen uns nicht im Job. Und vor allem machen wir nicht Business zusammen. Also eine Idee dieser Netzwerke ist tatsächlich, dass die Frauen miteinander Business machen, was auch schon passiert ist, also was wirklich toll ist. So. Und das dritte ist, wir wollen auch die Rollenvorbilder zeigen für junge Frauen, die sich eben noch entscheiden, in welche Branche sie gehen, in welche Funktionen sie gehen und wie sie ihre Karriere gestalten wollen. Denn es ist eben wahnsinnig schwer, an dieser Schnittstelle zwischen Finanzindustrie und Technologie, beides tendenziell eher männerdominierte Domänen und dann in der Schnittstelle wahrscheinlich noch umso schlimmer, einfach Frauen zu finden. So, aber wir haben es geschafft bei Finib selbst, der Finib GmbH, haben wir 50% Frauen. Mhm. In Führungsfunktionen, bei Mitarbeiterinnen. Das ist wirklich großartig. Wir haben jetzt mittlerweile im Portfolio mit der Cornelia Schwertner als Geschäftsführerin bei Figo Finreach eine Frau, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und da werden sicherlich auch bald noch mehr kommen.
Was braucht es denn, damit es zunehmend attraktiver auch für Frauen wird?
Also ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, warum es nicht attraktiv sein soll. Mhm. Wenn ich so überlege, wie meine Karriere hätte weitergehen können, entweder in der Beratung oder bei einem Großunternehmen, dann ist es für mich deutlich leichter, in der Digitalbranche das Ganze mit Kindern und Familie zu vereinbaren, als in so einem Konzern, wo keine Sau sich dafür interessiert, dass ich abends um 18.30 Uhr kein Präsenzmeeting mehr machen muss. Ne? Oder in der Beratung man 4 Tage die Woche reisen muss. Mhm. So, das mache ich eben hier nicht, sondern versuche abends, auch wenn ich reise, wieder zu Hause zu sein. Das heißt, die Flexibilität, die diese Digitalbranche mitbringt, weil sie total gewöhnt ist, virtuell zu arbeiten und nicht nur Präsenz, macht das doch für Frauen deutlich besser. Also ich frage mich, ja, warum dieses Thema noch nicht viel stärker gespielt wird von vielen Unternehmen. Wir versuchen das zu tun, dass es eben auch deutlich kombinierbarer ist, so an der Stelle. Mhm. Was braucht es noch? Ich glaube, das andere ist natürlich sozusagen, es wird mit einem höheren Risiko bewertet von vielen jungen Frauen, in diese Startup-Branche zu gehen, in die Digitalbranche zu gehen. Wir Frauen sind tendenziell risikoaverser, sowohl bei den beruflichen Entscheidungen als auch bei den Investitionsentscheidungen. Mhm. Und da muss man einfach, glaube ich, deutlich besser nochmal zeigen, dass man hier ja auch, selbst wenn man ein Unternehmen nicht funktioniert und man einen tollen Job gemacht hat, wahrscheinlich aktuell in der digitalen Branche viel schneller 5 Jobs kriegen könnte, weil der Markt ja boomt, als wenn man Banker ist. Weil so viele Bewerbungen, wie wir gerade von der Deutschen Bank bekommen, da scheint es jetzt echt schwierig zu werden.
Okay.
Also das ist, glaube ich, etwas, woran wir auch einfach miteinander arbeiten müssen, dass wir das besser kommunizieren, damit eben auch junge Frauen verstehen, auf was sie da eigentlich setzen. Flexibilität, schnellere Karrieremöglichkeiten, bessere Vereinbarkeit und wahrscheinlich auch deutlich bessere Jobwahl später, weil das einfach die Jobs der Zukunft sind.
Ja, verstehe. Was wolltest du denn werden, als du eine junge Frau warst?
Ich hatte 2 völlig absurde Ideen. Das eine war, ich habe wahnsinnig gerne Theater gespielt als Jugendliche. Und hatte irgendwie die Idee, vielleicht gehe ich mal irgendwann auf die Theaterbühne. Mhm. Und das andere, was ich im Kopf hatte, war ein Physikstudium.
Ist ja wirklich was ganz anderes.
Genau, das macht mich auch aus. Ich bin irgendwie, ich habe so zwei Dinge in mir. Ich habe beides nicht gemacht. Ich komme sehr aus einem sehr konservativen Elternhaus. Meine Eltern beide nicht studiert, kommen beide von also sehr ländlichen Regionen. Da war also weder ein Studium drin, noch sozusagen sowas Verrücktes wie eine Schauspielschule, die auch Geld kostet. Und deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und ich habe mir die Bankausbildung deshalb ausgesucht, weil das damals das meiste Ausbildungsgehalt gab, um mir dann ein Studium zu finanzieren, was ich dann auch entsprechend gemacht habe.
Was hast du gelernt?
Ich habe eine Bankausbildung gemacht bei der Deutschen Bank. Das war damals noch so ein richtiges Qualitätsmerkmal. Ja. Jetzt kann man sich ein bisschen drüber streiten.
Okay, aber geschadet hat es offensichtlich ja nicht.
Absolut. Mhm. War eine spannende Zeit. Viel gelernt. Würde ich es heute noch mal so machen? Wahrscheinlich nicht. Aber da würde ich mich heute einfach durchbeißen sozusagen und durchs Studium. Ne? Aber klar. Man ist eben auch sehr geprägt.
Genau. Nutzt du noch Bargeld? Und wenn ja, für was?
Ungern, so selten wie möglich. Für was? Naja, in den hippen Restaurants in Berlin, wo man immer noch mit Bargeld zahlen muss, bei dem schnauzigen Taxifahrer, wo man im Wagen sitzt, der entweder keine MyTaxi-App hat oder kein Kartenlesegerät, was ja auch immer noch passiert. Mhm. Oder bei diesen Kleinstbeträgen, wo man eben auch nicht mit Karte zahlen kann. Mhm. Im Kiosk oder so, ne?
Ja, okay. Aber du sagst,
mache ich mit Karte.
Ungern, sagst du
das? Ja, natürlich, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das völlig verrückte Sicherheitsrisiko, das Handling, das, ne?
Also. Mhm. Okay. Hast du eine, auch da wieder die Frage nach der Perspektive? Was schätzt du, wie lange braucht es noch, bis Bargeld auch bei den Deutschen unbeliebter wird?
Das ist schon unbeliebter geworden, aus meiner Sicht. Das ist halt jetzt auch ein Generationenthema. Und ich glaube, dadurch, dass die Banken ihre Filialen einklappen und auch man immer weniger Geldautomaten der Gruppe findet, wo man kostenlos abheben kann, ist der Schmerz für viele Bargeld verfügbar zu haben immer größer. Und gleichzeitig sind die Angebote sämtlicher Payment-Dienstleistungen, die werden immer besser und immer leichter verfügbar, immer mehr convenient, bequemer. Und deswegen wird sich das in den nächsten Jahren hier durchsetzen, dass auch Deutschland bargeldlos wird. Es wäre verrückt und absurd, wenn es nicht werden würde.
Mhm. Besitzt du Kryptowährung?
Nein.
Das interessiert dich das Thema nicht?
Ist das mich interessiert das intellektuell wahnsinnig, aber ich habe mich dagegen entschieden, da rein zu investieren.
Okay. Gibt es aus dem Finlieb-Universum Überlegungen in die Richtung?
Wir sind ja in der Richtung unterwegs, und zwar die Solaris Bank hat ja eine eigene sozusagen Blockchain Factory entwickelt und partnert da mit verschiedenen Partnern, um dort vor allem Unternehmen, die eine Kryptowährung rausgeben, die Bankdienstleistungen zur Verfügung stellen. Und das finden wir ein total sinnvolles Geschäftsmodell. Das machen die auch hoch erfolgreich. Wir haben uns auch mal mit der Technologie Blockchain auseinandergesetzt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? Kryptowährung versus Blockchain. Momentan ist es so, wir kommen ja immer vom Kunden her und überlegen uns ein Geschäftsmodell, was dessen Schmerzpunkte löst. Bisher sind wir noch in kein Geschäftsmodell reingelaufen, wo wir sagen würden, man braucht da unbedingt die Blockchain-Technologie. Mhm. So, deswegen haben wir sie bisher noch nicht eingesetzt. Wir lernen gerade viel von unserem Investor Ping An, die sehr, sehr stark sind in dem Blockchain-Bereich, vor allem im Trade-Finance-Bereich. Das ist hochspannend. Ob wir vielleicht auch mal in diese Richtung denken, das kann durchaus sein, das ist aber jetzt gerade nichts im Plan.
Okay. Was kommt denn bei Finlieb nach dem Company-Building?
Ja.
Ist das endlich für euch und was ist die Perspektive danach?
Ja, also wir verstehen uns gar nicht mehr so sehr nur als Company Builder, sondern eigentlich mittlerweile als Ökosystem. Finlieb ist mittlerweile das größte Fintech-Ökosystem in Europa mit den 13 Companies, die wir im Portfolio haben. Viele davon sehr, sehr erfolgreich, andere auf dem besten Wege dahin, noch ein bisschen zu jung, um zu sagen. Mhm. Ne? Und unser Weg nach vorne ist weiterhin Geschäftsmodelle zu entwickeln in Europa, nämlich zweierlei Formen. Das eine ist solche Plattform-Ventures, die wir entwickeln auf Basis bestehender Technologie im Portfolio von unseren beiden Fintech-Plattformen, Finreach und Infinitech. Da gibt es auch schon Beispiele. Die Deutsche Fintech Solutions basiert auf Finreach und Beezy basiert auf Infinitech. Deutsche Fintech Solutions ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit der DVAG hier in Deutschland. Beezy ein Unternehmen mit der Banca Sella in Italien. Das heißt, der große Vorteil von Finib ist, wenn wir was Neues starten, können wir Komponenten aus dem Portfolio einsetzen und sparen uns eine Menge Zeit und auch Geld, um nicht immer wieder die gleichen Infrastrukturkomponenten zu entwickeln. Man braucht nicht dreimal ein KYC zu bauen, wenn die Solaris Bank das gemacht hat. Man braucht nicht dreimal die Verbindung zum Konto zu entwickeln und die Transaktionsanalyse und die Kategorisierung. Sowas können Figo und Finreach exzellent. Mhm. Und so gibt es eine Menge Beispiele aus dem Portfolio, wie wir einfach Komponenten wiederverwenden können. Das ist also die eine Form von Unternehmen, die wir entwickeln, häufig mit Partnern. Und dadurch entsteht sozusagen Geschäft für die Finib-Unternehmen und gleichzeitig war auch Wert für das Finib-Portfolio. Mhm. Und auf der anderen Seite Standalone-Unternehmen, also die jetzt gar nicht so sehr auf diesen Plattformen aufsetzen, wo wir uns momentan Geschäftsmodelle anschauen, die ein großes Potenzial haben und tendenziell eher auch sozusagen einen europäischen Fokus haben.
Mhm. Okay. Bei vielen Startups, die ja auch im Finib-Universum starteten, ist ja relativ schnell das Management ausgetauscht worden. Woran liegt das? Welche Gründe gibt es für diesen hohen Management-Churn?
Genau den gleichen, den es auch außerhalb von Finib gibt.
Aber es ist ja schon auffällig,
genau.
Genau.
Also Sie sagen, die Logik ist ja, das, was wir gelernt haben in den letzten 4,5 Jahren, die Idee ist relevant. Also eine Quatschidee kriegt man selten zum Erfolg. Ne? Aber das Team ist noch viel entscheidender. Mhm. Wir haben erlebt im Finib-Portfolio, dass Ideen okay waren, wir aber ein fantastisches Team hatten und die aus der Idee ein erfolgreiches Unternehmen gemacht haben. Clark ist das beste Beispiel. Die anderen beiden Wettbewerber von Clark haben ihre Geschäftsmodelle gepivotet, eingestellt, sind verkauft worden, was auch immer. Die haben sich durchgesetzt, weil sie das beste Produkt am Markt mit dem besten Team am Markt gebaut haben. So, wenn wir also Management-Teams hatten, die wir ausgetauscht haben, dann weil sie nicht das beste Team für diese Idee waren. Und der große Vorteil von so einem Company-Builder ist, dass wenn wir weiterhin begeistert sind von der Idee und überzeugt sind, dass das eine Menge Potenzial hat, dass wir es dann nicht einstellen müssen, sondern dass wir eben neue Leute draufsetzen, die es dann besser machen. Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt Menschen, die sind wahnsinnig stark darin, ein Unternehmen in der ersten Phase aufzubauen, sind aber nicht die, ich sag mal, Führungskräfte, Leadership-Persönlichkeiten, die man in der nächsten Phase macht, wenn das Unternehmen wächst und größer wird. Wo also Führung sehr viel wichtiger ist, als dieses Thema selber machen. Entrepreneurial hands-on. Und das ist auch häufig ein Grund, warum wir dann entweder jemanden dazugeholt haben oder mal sozusagen ausgetauscht haben. Und das ist natürlich auch ein Luxus, dass wir das hinbekommen, weil es gibt auch eine Menge Entrepreneure, gerade hier in Berlin, die sagen, ich bin super für die ersten 6-12 Monate. Ich baue wahnsinnig gerne auf und hands-on und überlege mir, wie das MPP aussieht und sehr kundenfokussiert. Aber sobald die Company dann 50, 80, 100 Leute hat, das ist nicht mehr meins. Das macht mir einfach keinen Spaß. Dieses Führen ist nicht meins. Und das ist hier möglich.
Aber es ist natürlich gerade in der Investorengewinnung ja immer relativ schwierig. Es gibt eine Unternehmensidee, die hat sich ja noch nicht bewiesen, also setzen Investoren ja auch ins Team. Mhm. So, jetzt ist das so schnell ausgetauscht worden. Mhm. Das ist ja für, also investorenseitig ist das ja schwierig und gefühlt war das ja tatsächlich auch so, dass Finib da ja auch Schwierigkeiten hatte, die Großen mit ins Boot zu holen. Wie entkräftest du solche?
Die Großen mit ins Boot zu holen?
Ja, so ein Balderton zum Beispiel oder sowas, die am Anfang an in Unternehmen halt setzen und es mit aufbauen.
Ja. Also das eine ist sozusagen, wir sind ja selber ein Investor. Das heißt, wenn wir das Signal geben an unsere Co-Investoren, dass wir trotz Managementwechsel weiterhin investieren, und das würden wir auch nicht machen, wenn wir nicht dran glauben, hilft natürlich, weitere zu gewinnen. Mhm. Und wir haben es auch mehrmals bewiesen, dass wir aus Ideen sehr, sehr erfolgreich Unternehmen machen. Warum haben wir jetzt so einen Ballerton nicht an Bord oder andere Player? Dafür haben wir Lakestar. Also ich glaube, die kann man auch zeigen auf der VC-Szene. Wir haben bei Clark zwei fantastische VCs aus den USA und Kanada mit Whitestar und Portage.
Aber die sind ja deutlich später dazu gekommen.
Die sind deutlich später dazu gekommen. Wir sind aber auch als Findieb gar nicht so sehr unbedingt scharf auf die VC-Investoren. Wir hatten sie bei Savedo, hat das unbedingt Spaß gemacht, nicht nur. Denn der große Unterschied zwischen VC-Investoren und Strategen ist, die VCs haben ein großes Portfolio, die kümmern sich um die, die erfolgreich laufen. die, die eben mal nicht erfolgreich laufen, weil Management-Team keinen guten Job macht, mit einem Geschäftsmodell pivoten muss, dafür haben sie dann weder Zeit noch Interesse. Das heißt, es ist keine partnerschaftliche Zusammenarbeit häufig möglich in schwierigen Situationen. Bei Strategen, die in ein Geschäftsmodell investieren, weil sie dort auch gleichzeitig Kunde sind und weil sie darauf setzen, dass das ein Hedge ist zum eigenen Geschäftsmodell, die bleiben auch in schwierigen Zeiten bei einem. Und deswegen sind wir wahnsinnig glücklich, vor allem solche strategischen Player sowohl bei Finib als aber auch bei den Ventures als unsere, sagen wir, partnerschaftlichen Investoren gewonnen zu haben. Und ich glaube, das ist für uns auch ein Weg vorwärts. Werden wir für immer VCs ausschließen? Gar nicht. Also wenn wir da Modelle bauen, die von den User Economics spannend sind für die VCs, dann in jedem Fall. Was man ja sieht, ist, dass viele VCs sich ein bisschen scheuen vor diesen regulierten Plattformunternehmen wie Solaris, Element, Edenvar. Bei Solaris haben wir jetzt Lakestar dabei, aber sonst sozusagen sind es tendenziell Strategen, die auf solche Themen setzen, weil die einfach so ein bisschen Respekt haben vor dem großen regulatorischen Kapital, was man da braucht. Und das passt nicht so sehr in deren Investitionsvorstellung.
Okay. Jetzt hat ja ein großes deutsches Branchenblock die Finley Ventures ja neulich mal geratet. Da habt ihr ja nicht immer so hervorragend abgeschnitten.
Ja.
Was hast du gedacht, als du es gelesen hast?
Ach, also ich fand es sympathisch gemacht. Mir hat das ganz gut gefallen, ehrlicherweise. Und es wäre auch absurd zu glauben, dass bei einer Erfolgsquote von, ich sag mal, 10% von einem Standalone-Startup so ein Fini-Portfolio zu 100% nur globale Champions produziert. Mhm. Also wenn wir das machen würden, dann glaube ich, würdest du und alle da draußen auch schon längst für uns arbeiten. So. Wenn man sich aber unsere Erfolgsquote anschaut im Vergleich, ist die brutal hoch. So. Also wir haben so viele Player produziert, die entweder Innovationsführer, Marktführer sind in ihren Bereichen, über kurze Zeit echt eine tolle Traction kundenseitig, umsatzseitig bekommen haben. Und das war da ja zum Teil wiedergespiegelt. Und natürlich gibt es auch ein paar Player bei uns im Hause, die tendenziell wahrscheinlich klein bleiben und nicht groß und erfolgreich werden. Aber ich glaube, das ist vom Portfolioansatz ganz prima so.
Na, man könnte ja auch denken, vielleicht hat Finlieb sich an der einen oder anderen Stelle verzettelt und wo ist der Laserfokus? Was war sozusagen die strategische Entscheidung dahinter?
Man startet nie ein Modell mit der Entscheidung, das wird jetzt klein und nicht erfolgreich. Also insofern, die ganze Idee von diesem Fini-Portfolio ist, in Serie Geschäftsmodelle in der Branche zu bauen, die wir kennen, und das immer besser zu machen, die Learnings, die wir gemacht haben in den Frühphasen, in jedem Unternehmen wieder einzusetzen und dann immer besser zu werden. So. Und das ist total bewusst und klar gewesen von Anfang an, dass da welche davon auch nicht funktionieren werden.
Aber auch in der Breite, also dieser Laserfokus, man hätte ja sagen können, wir konzentrieren uns nur auf einen Teilbereich.
Ach so, okay. Also wir fühlen uns schon sehr fokussiert. Also wenn man sich Company-Bilder anschaut aus anderen sozusagen Nationen, so viele gibt es ja in Deutschland nicht sozusagen neben uns, dann sind die ja viel breiter unterwegs. Mhm. Die machen das in fast allen Branchen. Wir fühlen uns eigentlich in der Branche, in der wir unterwegs sind, sehr fokussiert. Und wir sehen ja auch über die Synergien, die jetzt über Zeit im Portfolio entstanden sind, dass die sich extrem gut ergänzen in ihren Geschäftsmodellen, miteinander arbeiten und man eben on top auf diese Modelle neue Dinge in sehr kurzer Zeit setzen kann. Also wir finden, wir haben einen Laserfokus.
Okay. Dann abschließend noch die letzte Frage, die uns erreichte. Wo sind die Zalandos, E-Darlings und City-Deals aus dem Hause Finlieb?
Sprechen wir über wohlbekannte B2C-Marken? Wahrscheinlich, ne? Also warum kennen Leute eher Zalando, E-Darling und so weiter als jetzt die Finib-Unternehmen? Das liegt schlicht und einfach daran, dass der Großteil des Portfolios aktuell B2B oder B2B2C-Unternehmen sind. So. Also wenn wir jetzt das Experiment machen, man fragt Banker in Europa, kennen Sie die Solaris Bank? Dann kriegt man wahrscheinlich 80% Ja zurück. Wenn wir es auf dem Alexanderplatz stellen und fragen, kennen Sie die Solaris Bank? Sagen die, was? So. Das heißt, es ist unter Konsumenten nicht bekannt. Sozusagen diese Geschäftsmodelle. So, wir haben uns ja sehr bewusst entschieden, sozusagen in den letzten Jahren sehr stark auf diese partnerschaftlichen Modelle zu setzen, Plattformen zu bauen und eigentlich dritte Player in Europa zu enablen. digitale Produkte ihren Kunden anzubieten oder ganze digitale Geschäftsmodelle ihrer Zielgruppe anzubieten. Damit sind wir auch sehr erfolgreich, aber deswegen sind wir auch eher immer im Hintergrund, sozusagen, was die Bekanntheit angeht. Clark ist, glaube ich, noch relativ bekannt, die sieht man im Fernsehen, die sieht man bei Google und so weiter. Damit kann eher noch mal jemand was anfangen. Ob das für immer so bleibt und wir nicht doch noch mal irgendwo in Richtung das Zalando der Fintech-Welt bauen, wer weiß.
Ist da was in Planung?
Noch kann ich nicht drüber sprechen. Schauen wir mal, was passiert.
Okay, gut. Ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.